Wichtig ist aber zu sagen, diese, auch wenn sie für euch kleine Gruppen sind, haben ein Recht darauf, am gesellschaftlichen Leben wie alle anderen teilnehmen zu dürfen, ohne auf Basis ihrer Optik, ihres Verhaltens oder sonst irgendwas runtergestuft oder gar beleidigt zu werden.
Es ist endlich soweit. Mit Erscheinen dieser Folge ist es schon eine Woche rum dann, dass ein Ticket an den Start gegangen ist, was wahrscheinlich viele von uns sehnlichst erwartet haben. Und ich halte sie mittlerweile schon hier in meiner Hand, diese kleine Plastikkarte. Die wird für euch wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen als für mich. Ich hätte mir gewünscht eigentlich, dass es da so ein allgemeines Branding gäbe, dass die in jeder Stadt gleich aussieht. Gut, jetzt ist sie hier quasi Berliner gebrandet. Hier die Rückseite nochmal mit der BVG, der Berliner Verkehrsgesellschaft. Irgendwie so heißen die. I don't know, ist ja auch scheißegal. Worum geht's? Es geht um das Deutschland-Ticket oder das 49-Euro-Ticket. Mit diesem, wie gesagt, Video, was erscheint und dann jetzt rausgekommen ist, ist quasi der 1. Mai so gut wie eine Woche her. Deswegen können wir darüber ein bisschen reden oder zumindest können wir sagen, was wir uns davon erhoffen, was es dazu dann zu noch berichten gibt. Und wir haben natürlich nicht nur das 49-Euro-Ticket auf der Themenliste hier bei uns, denn diese Woche ist so eine Woche, dass wir nicht genau wussten, worüber wir sprechen sollen, was gibt's, was gibt's nicht. Wir haben exzessive Recherche betrieben, um irgendwie was zu finden und deswegen wird diese Folge mehr so eine gemischte News-Folge, was ist diese Woche passiert, beziehungsweise was steht demnächst an. Aber ihr wisst, die Endgegner funktionieren nicht alleine, deswegen schönen guten Abend, Spike.
Ja, moin. Ja, ein paar Themen haben wir. Es wird ein bisschen newsig, sehr viel eigene Meinung. Wir starten gleich direkt mit dem 49-Euro-Ticket. Ich denke mal, da haben wir relativ viel Meinung zu, haben aber auch einen tatsächlich groß angelegten Hauptblock. Also wir haben theoretisch, wenn wir nicht zu weit abschweifen, einen roten Faden sogar in dieser Woche. Müssen wir nur schauen, ob wir dranbleiben. Ich würde direkt mal anfangen mit dem 49-Euro-Ticket. Ich habe es noch nicht, weil ich noch nicht den Nutzen für mich hier habe. Das wird jetzt vielleicht erst in den nächsten Wochen interessant, weil jetzt erstmal das Auto 2 Wochen stillsteht und wir alles mit dem ÖPNV halt machen müssen. Dementsprechend könnte sich das für einen Monat lohnen. Ich würde mal sagen, fangen wir direkt mit dem Preis an. Es sind jetzt 40 Euro mehr als das ursprüngliche 9-Euro-Ticket. Und jetzt sind schon Stimmen aus der Politik und der Deutschen Bahn sehr, sehr laut, dass dieses Ticket zu günstig ist. Dazu muss man sagen, dieses Ticket ist ja hauptsächlich auch da gewesen, dass man Personen in Bewegung versetzen kann, die sonst nicht das Geld haben, zum Beispiel einen eigenen PKW zu unterhalten oder mal ständig durch die Gegend zu fahren. Und dementsprechend war das Ticket damals halt relativ günstig mit 9 Euro. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt das Beförderungsgeld bei dem Bürgergeld bei 47 Euro oder sogar noch einen Ticken niedriger. Also hat man irgendwie bewusst sich dafür entschieden, das Geld, also das Ticket teurer zu machen, als halt das Geld, was für Beförderung zu ist. Und das finde ich natürlich schon sehr, sehr frech in einer Hinsicht. Auf der anderen Seite muss ich auch noch dazu sagen, finde ich es irgendwie nicht gerechtfertigt, dass jetzt schon kommt, ja, wir haben jetzt das 49-Euro-Ticket, aber das müssen wir nächstes Jahr jetzt schon teurer machen, weil sonst rentiert sich das nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass die Bahn durch das 9-Euro-Ticket alleine schon dafür gesorgt hat, dass sie wesentlich weniger Minus machen, als sie sonst machen, weil dieser Laden macht halt sehr, sehr viel Minus. Und jetzt kommen sie vielleicht so ein bisschen näher an die ersten schwarzen Zahlen und dann kickt der Greed nach dem Motto, dann machen wir es halt noch teurer. Und was mich auch nervt, aber vielleicht kannst du ja was dazu sagen, du warst ja vorhin verwundert, als ich dir das erzählt habe, die verschiedenen Beförderungsbetriebe buhlen momentan um Kunden mit den verschiedensten Angeboten. Hier in der Stadt ist es zum Beispiel die automatische Teilnahme an einem Gewinnspiel. In anderen kriegt man den ersten Monat irgendwie vergünstigt oder sonst irgendwas. Also es gibt in jeder Stadt, in jeder Region gibt es andere Angebote. Und da man das Ticket ja hauptsächlich online buchen soll, buhlen die verschiedenen Betriebe online natürlich dementsprechend darum, die meisten Kunden zu kriegen.
Ja gut, wie gesagt, von so Online-Vorteilen wusste ich gar nichts. Ich habe die Karte zwar online erworben, aber ich habe explizit gesagt, ich möchte eine Plastikkarte haben, denn ich meine, ich finde mein Smartphone richtig toll. Ich liebe das Teil, aber dementsprechend benutze ich es auch so viel, dass ich nicht möchte, dass mein Recht auf Transport von einem Akkustand abhängt. Entsprechend wollte ich eine Plastikkarte haben, damit ich die jederzeit aus dem Portemonnaie ziehen kann. Ich meine, hier steht sogar noch drauf, nur mit Lichtbildausweis gültig. Irgendwo logisch, die Karte ist nicht übertragbar, so wie es unsere reguläre Monatskarte hier in Berlin normalerweise ist, die sogenannte Umweltkarte. Die ist jetzt, wie gesagt, hier nicht übertragbar. Deswegen muss ich einen Lichtbildausweis mitführen. Ist ja an sich auch gar kein Problem, habe ich eh ständig dabei. So, und was du gerade schon gesagt hast, dass das Ticket wahrscheinlich demnächst, in Anführungszeichen, wann auch immer das sein wird, teurer wird. Scheinbar hat der Verbandsvorsitzende, der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, kurz VDV, namens Ingo Wortmann, das gesagt, Quote, ich gehe davon aus, dass wir den Preis erhöhen müssen, inflationsbedingt, Personale werden teurer, Material wird teurer. Wo ich mir so denke, wenn ihr diesen Ticketpreis jetzt wieder so Skyrocket-mäßig nach oben schießt, so wie es die meisten Betriebe mit ihren monatlichen Tickets auch schon gemacht haben, dann verliert dieses Ticket wieder seine Attraktivität. Das war ja der ganze Sinn des 9-Euro-Tickets. Wir bringen Möglichkeiten für die Bürger raus, damit sich Leute Mobilität leisten können, weil darum geht's ja. Die Leute sollen ja von A nach B irgendwie kommen, denn wenn Leute von A nach B kommen, geben sie eventuell auch da an Punkt B Geld aus, womit wieder dann Geld in die Wirtschaft fließt und also ein Bums. Aber stattdessen wollen wir jetzt irgendwie, dass Leute sich entweder nicht leisten können, sich zu bewegen, oder B, wir wollen trotzdem irgendwie die Autos noch am Leben halten, weil war nicht der ganze Sinn auch, dass wir Mobilität, ÖPNV attraktiver machen? Aber was soll's. Also wie gesagt, es macht schon wieder keinen Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, denn ich bin mit 49 Euro an sich relativ zufrieden, wenn man sich durch den Kopf gehen lässt, dass bei uns in Berlin ein reguläres, nicht irgendwie subventioniertes Ticket 63 Euro kostet, glaube ich, im jährlichen Abo. Wenn man es monatlich haben würde, würde es noch teurer sein. Wenn du es halt monatlich kündigen könntest oder so, dann wäre es noch teurer. Wir haben das immer im Jahresabo abgeschlossen, einfach weil es mehr Sinn ergibt. Dann bist du bei 63 Euro. Jetzt gebe ich 49 Euro aus, habe damit die gleichen Konditionen, außer eben die Übertragbarkeit, wie mit dem regulären Ticket, was ich sonst gekauft hätte. Und ich kann zum Beispiel, wenn ich zu Gamescom nach Köln fahre oder wenn ich zu Spike und Franzi fahre zum Besuchen und wir wollen den Bus nehmen, um irgendwo hinzufahren, dann brauche ich mir keinen Kopf machen. Ich brauche kein extra Ticket kaufen. Ich muss mir in Köln nicht erst irgendwie das extra Ticketsystem von denen da quasi durchsteigen, um das zu verstehen, welches Ticket ich jetzt kaufen muss, um wie weit wohin fahren zu dürfen. Ich habe diese Karte, ich zeige diese Karte vor und ich bin fein raus. Deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Fan von dem Ding. Theoretisch wäre natürlich noch mehr als Deutschland geil gewesen, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Dauer ein Dachticket hätte, dass es in der ganzen Dachregion möglich wäre oder, Gott bewahre, ein EU-Ticket. Ich meine, ne, es wäre halt auch irgendwo geil, dass man ein bisschen mehr traveln kann, aber was soll's. Das ist eine Sache, die eben jetzt kritisiert werden kann. Inwiefern es sinnvoll ist, da jetzt groß drauf rumzuhauen. Ich meine, wir haben das Ticket jetzt, wir müssen jetzt mal gucken, wie viel teurer sie es machen wollen und wie attraktiv es ist, auf Dauer eben so weit mit dem Preis hochzugehen, weil irgendwann springen die Leute eben wieder ab, weil sie es einfach schlichtweg nicht leisten können. Das ergibt halt für mich auf lange Sicht gar keinen Sinn, aber wir werden sehen, wo das hinführt. Du hast auch gerade gemeint, es wurde hauptsächlich angepriesen, dass man es online, digital kaufen soll. Ich habe ja gerade schon erwähnt, warum das für mich eher so weniger attraktiv ist. Und wenn man dem Radiobericht glauben darf, den ich heute erst gehört habe, weil eben Leute sich sehr viel gestern und heute angestellt haben, um das Ticket rechtzeitig für morgen zu haben, dass Leute sich halt anstellen, um das in den entsprechenden Stellen zu kaufen. Da waren die Schlangen teilweise über hunderte Meter lang, einfach weil die Leute ihr Ticket haben wollten und nicht auf die Idee kam, es vorher irgendwie zu machen oder es einfach so wie ich online zu kaufen und sich per Post nach Hause schicken zu lassen, was einfach der bequemste aller Wege war. Aber gut. Leute sind manchmal ein bisschen komisch und Leute denken nicht nach.
Wo du das Thema, man bekommt das Gefühl, man will die Autos erhalten, auf den Plan bringt. Ich will es nur kurz anschneiden, weil das wäre wahrscheinlich eine eigene Folge, wenn wir genug Informationen hätten. Tatsächlich will man unbedingt an dem privaten Personenverkehr hardcore festhalten. Wenn man nach unserem aktuellen Verkehrsminister geht, sollen Autobahnen ausgebaut werden, dass manche dann dementsprechend bis zu 10-spurig werden, wo ich mir nur denke, what the fuck, was soll das? Und es irgendwie Gesetzesvorlagen gibt mit beschleunigten Verfahren, dass halt noch nicht mal mehr geprüft werden muss, ob das Ganze ökologisch oder ökonomisch in Ordnung ist, sondern einfach mehr Asphalt hindübeln. Und es ist ja immer noch dieses Thema E-Fuels im Raum, dieser Gigant. Ich habe mir letztens ein Video von Lesch angeschaut. Ich musste jetzt gerade überlegen, ich rutsche manchmal aus und nenne ihn Lensch, aber das ist ja total falsch. Und er hat dann mal aufgeklärt, und das nur ganz, 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 ganz knapp, die geplante globale Produktion an E-Fuels würde noch nichtmals ausreichen, den Schiff- und Flugzeugverkehr zu versorgen. Und dann soll der, was ungefähr die Hälfte des fossilen Brennstoffes ausmacht. Und dann sollen die PKWs noch dazukommen, die halt nochmal über ein Drittel des Weiteren ausmachen. Und wir gelangen ungefähr mit der globalen Produktion, was jetzt so geplant ist, auf 10%. Und momentan kostet ein Liter, wenn man es jetzt holen würde, ein Liter 35 Euro. Aber man will ja unbedingt an den E-Fuels festhalten. Das ist auch noch so ein Grund. Und was schon gemunkelt wurde, war eine Preiserhöhung im nächsten Jahr. Wie gesagt, gemunkelt, eine Angabe ohne Gewähr. Das sind halt irgendwelche Spinnereien von irgendwelchen Leuten, die gerne mit Zahlen um sich werfen. Dass der faire Preis für ein Deutschland-Ticket wäre 99 Euro. Wo ich mir nur denke, ja, mach das Ding doch komplett kaputt. Dann haben wir doch dann leg doch noch 200 Euro oben drauf. Dann haben wir die Bahncard 100 wieder. Und dann haben wir denselben Mist wie vorher und keiner kann sich mehr Mobilität leisten. Das Hauptziel war ja, die Leute aus dem PKW in den ÖPNV zu bekommen. Und der weitere Witz ist, da kann man auch nur so ein bisschen drüber lachen, die Bahn möchte ja ihren Dienst erhöhen mit den Intervallen, wann Züge fahren und allem drum und dran. Das sollte ja in den nächsten Jahren fertig sein. Sie haben es minimal verschoben. Um einen ganz kleinen Zeitraum, um ungefähr 40 Jahre in die Zukunft. Es war geplant für 2030, dass irgendwie auf den Hauptstrecken im, ich glaube, Halbstundentakt sollten die Züge fahren. Ja, das haben sie jetzt minimal verzögert auf 2070.
Das ist so geil. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Video auf TikTok gesehen, aber das ist ja erstmal vollkommen wurscht. Wenn die Info stimmt, dann ist es halt egal, in welcher Form du sie übermittelt kriegst. Aber das war das Schöne an dem TikTok-Video, dass sie es noch in so einen kleinen Sketch verpackt haben, wo es dann halt wirklich so hieß, ja, schätz mal, wie lange könnte man jetzt, obwohl wir quasi die Deadline noch nicht mal ansatzweise erreicht haben, ich meine, bis 2030 wären auch noch 7 Jahre gewesen oder 6,5, wenn wir jetzt fair sein wollen. Schätz mal, wie lange könnte man sowas nach hinten schieben? Logisch. Ja, keine Ahnung, so 5 Jahre, 10 vielleicht, so, wenn man wirklich sehr viel Zeit braucht. Ja, 2070, 40 Jahre. Sie wissen jetzt schon 7 Jahre vor Abschluss ihrer Deadline, dass sie noch weitere 40 brauchen. Also so in knapp 50 Jahren hätten wir dann eventuell gut getakteten Verkehr. Da bin ich dann fast 80. Okay. Lassen wir so stehen. Also eventuell, je nachdem wie lange wir leben als Menschen in der nahen Zukunft, eventuell kann ich dann mit zarten 80 gut durchgetakteten Bahnverkehr erleben. Nice. Es ist einfach so fucking lächerlich.
Und wahrscheinlich bist du in dem Alter sogar noch am Arbeiten dann.
Eventuell das. Oder wenn ich nicht mehr am Arbeiten bin, dann kriege ich eventuell dieses Seniorenticket, was dann wahrscheinlich aber die Hälfte meiner Rente kostet bis dahin. Weil irgendwie müssen sie ja das Geld reinkriegen, um diese Taktung zu stemmen. Aber was soll's. Von einem lächerlichen Topic können wir eigentlich aufs nächste lächerliche Topic gehen, denn es passt gerade so schön, wenn wir im Rage-Mode sind. Ihr werdet es vielleicht auch schon mitbekommen haben. Ich glaube, Stand jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist es vielleicht schon soweit oder auch nicht. Ich habe es nicht genau aufgeschrieben, deswegen lassen wir es erstmal so stehen. Aber die Corona-Waren-App, die wir alle seit Start der Pandemie hoffentlich alle auf dem Smartphone hatten, wird abgeschaltet, beziehungsweise sie wird in den Schlafmodus versetzt, was auch immer das für ein toller Begriff sein soll, der ist mir in der IT noch nie unterbekommen, aber das Ding wird offiziell aus den Stores verschwinden, ihr werdet es nirgendwo mehr brauchen, es sei denn, ihr wollt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hinfahren und andere Länder wollen eventuell noch Zertifikate sehen, dann wird es schon wieder schwierig. Da hatte ich tatsächlich heute, als ich meine Mutter besucht habe, eine Story gehört, wie ihr Chef, glaube ich, irgendwo hin wollte und der hatte halt keinerlei Zertifikate mehr irgendwo, weil wir es hier nicht mehr benutzen. Aber das, wo er hin wollte, wollte dann irgendwelche Zertifikate sehen und da musste dann meine Mutter irgendwie tricksen. Die sind halt im Medizinsektor und da sind dann Dinge passiert. Ist ja auch wurscht. Ich habe die Story nicht 100% mitbekommen, deswegen möchte ich hier jetzt an dieser Stelle auch keine Falschinfos rausgeben. Aber tendenziell, Corona-Warn-App geht down. Das Ding könnt ihr auf dem Smartphone noch behalten, wenn ihr da eure Zertifikate noch eingetragen habt. Aber Erneuerung oder so weiter wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Wahrscheinlich, weil auch die Ärzte dann in Zukunft eben euch keine Zertifikate mehr in irgendeiner Form ausdrucken, denke ich mal. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber wenn der Service der App komplett verschwindet, dann wird entsprechend von den Ärzten oder den Arztpraxen wahrscheinlich auch wenig Unterstützung dafür noch dann kommen. Ich finde es halt immer noch schwierig. Ich meine, ja, die Regelungen, die wir während der Pandemie hatten, die sind extrem zurückgefahren worden. Es gibt keine Maskenpflicht mehr. Ich meine, das Einzige, wo wir noch Maskenpflicht haben oder Pflicht, ist, wenn du zum Arzt gehst. In Arztpraxen wirst du immer noch gerne dazu angehalten, eine FFP2-Maske zu tragen. Aber ansonsten, aus dem ÖPNV ist es verschwunden, beim Einkaufen ist es verschwunden, allgemein, es wird nirgendwo mehr Maske getragen. Natürlich ist es jedem noch selbst überlassen, aber wie Spike auch schon häufig mal, glaube ich, im Stream hast du es häufig mal erzählt, glaube ich, aber kannst du gleich nochmal ausführen, dass ihr, glaube ich, immer noch Maske tragt, wenn ihr rausgeht oder gar hier Verlobte, wenn sie arbeitet, dass ihr aber im Zweifel dann halt mit einem schrägen Blick angeschaut werdet, einfach weil es jetzt nicht mehr die Norm ist. Ihr seid jetzt quasi die Non-Norm, der
Sonderfall,
so rum. Genau, der Außenseiter, der Sonderfall, weil, ich meine, wir haben es jetzt auch mittlerweile abgelegt, ja, einfach bloß aus Convenience-Gründen. Wir haben in diesem Podcast, glaube ich, schon festgestellt, ich bin ein sehr starker Convenience-Mensch und wenn ich mir einen extra Step nicht hinzufügen muss, dann nehme ich ihn gerne an. Gerade, wie gesagt, weil es halt bei uns in Berlin komplett verschwunden ist, es ist einfach von jetzt auf gleich gefühlt einfach komplett verschwunden. Deswegen, ich finde es schade, dass die App abgeschaltet wird. Ich meine, man kann es vielleicht irgendwo erklären, von wegen, da sind Serverkosten etc. bla bla, aber come on. Also gerade der Fall von, du wirst informiert, wenn sich jemand positiv getestet hat, dass du mit diesemjenigen irgendwie Kontakt hattest und du solltest vielleicht dich selber testen, wenn du dich nicht gut fühlst. Das ist doch immer noch sinnvoll. Ob man jetzt Maske trägt oder nicht, ob man Zertifikate noch irgendwo braucht oder nicht, diese Infektionskette nachzuverfolgen und zu wissen, ist das jetzt vielleicht ein kleiner Husten, der sich anbahnt oder bin ich jetzt schon wieder einem Corona-Positiven über den Weg gelaufen? Das ist doch ein Service, den wir doch bitte beibehalten könnten. Aber hat scheinbar keiner mehr Interesse dran, also wird es abgeschaltet. Ihr könnt, wie gesagt, das Ding noch auf eurem Smartphone behalten. Eventuell könntet ihr sogar, wenn ihr Android-User seid, das Ding als APK, heißt das so? Ich glaube schon, als APK oder so verpacken und euch irgendwo auf dem Rechner oder sowas speichern und dann habt ihr die und vielleicht könnt ihr dann das an irgendwelche Sammler, die das nicht mehr aus dem Store laden können, dann verkaufen oder so. Teilweise gibt es ja mit Software auch sehr wilde Deals, aber das ist unsere Zukunft. Wir werden in Zukunft nicht mehr benachrichtigt werden, wann wir irgendwem Corona-positiven über den Weg gelaufen sind. Dann ist es halt wieder das gute alte Guessing-Game und man muss halt einfach wieder testen. Also vermehrt, noch mehr als vorher.
Also was wir sagen können, mittlerweile tragen wir auch keine Maske mehr, außer von uns beiden merkt jemand, leichter Husten ist da oder ein Schnupfen ist da, weil in den meisten Fällen, die meisten Leute tragen die Masken sowieso nicht richtig. Gut, wir haben jetzt Spezialmasken sogar gehabt, aus einem speziellen Material, die du auch mehrfach benutzen konntest, die trotzdem ein sehr, sehr geringes Leakage haben, was ja auch ein wichtiger Faktor ist bei Masken. Wie viel lassen sie durch, wie viel lassen sie rein? Ich habe die letzte Woche durchgängig Maske noch wieder getragen, weil ich erkältet war ohne Ende. Bin ich auch angeguckt wie so ein kaputtes Auto, aber ich bin halt wild hustend und röchelnd beim Einkaufen dann durch die Gänge gewatschelt. Die Leute haben dann schon so einen Bogen um mich gemacht. Aber komischerweise, um jemanden mit Maske machen sie einen Bogen, wenn der am Husten ist. Jemand, der ohne Maske unterwegs ist und den ganzen Gang zuhustet, da lassen sich die Leute auch gerne in den Nacken husten. Das ist auch so eine Ironie, die ich nicht verstehe. Aber wir haben tatsächlich die Masken erstmal abgelegt. Wir werden die Masken jetzt in den Hochzeiten auf jeden Fall tragen. Also wenn die Erkältungssaison losgeht. Im Sommer wird jetzt eine Phase kommen, wenn die Sommergrippe, obwohl jetzt eigentlich ein grippaler Infekt ist, aber es wird ja alles immer verallgemeinert als die Grippe. Da werden wir dann wahrscheinlich wieder Maske tragen und dann halt so die Herbst-Winterzeit. Einfach nur, ich habe es halt sehr genossen, mal 2 Jahre am Stück nicht an einer Grippe zu leiden. Und ich meine damit wirklich die Grippe, die mit fast 39 Grad Fieber, Muskel-Gelenkschmerz und allem drum und dran im vollen Programm kurz vorm Abnippeln. Da war ich sehr happy drüber und das war jetzt seit 2 Jahren die erste Erkältung und die habe ich mir durch Zug zugezogen, weil wir am Meer waren und es war doch sehr frisch und wir waren ein bisschen falsch gekleidet, weil es an dem Tag mega warm war, aber der Wind war halt sehr, sehr schneidend noch. Ja, aber wie gesagt, die Masken sind, also wir haben sie immer noch dabei, wir haben sie weiterhin in unserer Tasche und wir holen uns auch neue, die müssen jedes halbe Jahr erneuert werden. Einmal die Woche werden sie mit kaltem Wasser gewaschen, dann aufgehängt zum Trocknen. Aber zum Thema der Corona-Warn-App. Bis Ende Mai verschwindet sie aus dem Store. Sie kann dann nicht mehr runtergeladen werden. Und am 1. Juni wird die App dann in den Ruhemodus versetzt. Das heißt, sie kann ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr geöffnet werden. Du klickst das Ding an und es passiert einfach nichts. Du hast dann einfach einen nutzlosen Button bei dir auf dem Smartphone. Was aber geht, ist, dass du jetzt die Möglichkeit hast, mit, ich weiß nicht, ob das über ein finales Update gelaufen ist oder sonst irgendwas, du kannst die Zertifikate jetzt herunterladen und als PDF abspeichern. Damit du noch Zugriff auf die Zertifikate hast. Denn ganz ehrlich, wie viele von euch haben noch ihre Zertifikate, die sie bekommen haben, zu Hause in irgendeinem Ordner liegen? Wir, und Patsy winkt auch gerade, wir haben sie definitiv noch da, wir haben ein eigenes Fach dafür, aber mittlerweile sind die Zertifikate ja auch ungültig, weil sie über ein halbes Jahr alt sind. Was wir für uns entschieden haben, wir müssen halt noch schauen, ob es die Krankenkasse übernimmt oder ob wir das selber bezahlen müssen. Wir werden uns regelmäßig boostern lassen. Ich hoffe nur nicht, dass mit jeder Booster-Impfung irgendwie bei mir der Spaß immer heftiger wird mit den Reaktionen drauf. Also die erste Impfung hatte ich so gut wie nichts. Da lag Franzi flach. Die zweite Impfung lag ich komplett flach für 4 Tage. Und die Booster-Impfung, da lag ich dann halt für eine Woche komplett flach mit Fieber, Schüttelfrostattacken, Muskelschmerzen. Also wirklich das volle Programm. Und ich hoffe, dass ich dann mit der nächsten Booster-Impfung nicht komplett rausgekegelt werde. Aber ich möchte den Scheiß nicht nochmal haben. Ich habe das jetzt einmal durchgemacht. Es hat mir gereicht. Es war nur ein milder Verlauf. Wer weiß, wie es ohne gewesen wäre. Der milde Verlauf war halt schon unangenehm genug dementsprechend. Ja, ich find's blöd, dass die App verschwindet. Ich fand die App immer wichtig. Wir haben sie auch aktiv genutzt. Wir haben sie, nachdem sie das Update bekommen hat, genauso genutzt, wie wir hätten die Luca-App nutzen können. Das heißt, es gab ja eine Integration, dass man auch die QR-Codes der Luca-App scannen konnte und sich dann einloggen. Das haben wir in den Geschäften gemacht, wo wir waren und so weiter und so fort. Wir haben auch häufiger eine rote Meldung bekommen. Ich fand das halt einfach super, dass man dann halt einen Überblick hat. Man achtet so ein bisschen mehr auf die eigene Gesundheit dadurch. Man merkt, na, rot, scheiße. Mal 1-2 Tage abwarten, vielleicht einen Test holen. Die kriegt man ja mittlerweile relativ günstig für 2 Euro pro Test. Finde ich einen fairer Preis, wenn man bedenkt, dass das jede Menge Müll ist, die dabei entsteht, weil es ja keine Mehrfachtests gibt. Und wir werden auch weiterhin Testkits zu Hause haben, wenn wir merken, oh, Hals kratzt sehr unangenehm oder sonst irgendwas. Dann kann man sicherheitshalber mal einen Test machen, um es dann halt wenigstens auszuschließen, weil ja alle Regeln weg sind. Die Regeln draußen, wenn man so normal im Straßenverkehr unterwegs war, da habe ich auch immer gesagt, das ist ein bisschen blöd, aber gerade wo Menschenansammlungen sind und einkaufen und allem drum und dran oder wenn Leute unbedingt auf Konzerte wollten, da fand ich diese Regelung eigentlich schon sehr wichtig. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir, zumindest was das angeht, was die Rücksichtnahme auf andere Personen angeht, dass wir da so ein bisschen die Mentalität der Japaner so ein bisschen hätten. Also jetzt nicht so extrem, dass jemand vom 7-Eleven steht mit einem Fieberthermometer und du gehst vor und er hält dir das Ding erstmal an die Stirn und guckt, ob du Fieber hast. Weil wenn du Fieber hast, darfst du den Laden nicht betreten. Du könntest andere anstecken. Macht irgendwie Sinn. Aber allgemein mehr Rücksichtnahme auf andere. Wie viele Leute sehe ich, die durch den Laden gehen und machen und dann erstmal auch Produkte anhusten und einem drum, anstatt dann einfach trotzdem weiterhin in die Armbeuge zu husten und sich das Zeug dahin zu sammeln. Es ist schon sehr unangenehm. Oder dass Leute, das ist mir letztens passiert, da wäre ich fast ausgeflippt, wo ich Maske auf hatte, da meinte mich jemand anhusten zu müssen. Er war froh, dass ich nur sein Schienbein erwischt habe. Ich wollte eigentlich weiter oben treffen.
Okay, du vermöbelst Leute, die dich anhusten.
Das war so provokant. Es kam erst so nach dem Motto so durch die Alter, nimm die Maske ab. Maskepflicht ist weg. Nimm den Maulkorb ab. So auf die Art. Und dann mich anhusten. Und dann habe ich halt mal zugetreten. Irgendwann ist für mich auch der Punkt erreicht.
Okay. Ja, gut. Aber ich glaube, damit haben wir auch alles zum Thema Corona-Warn-App gesagt. Also es ist halt sehr schade. Ich hätte mir gewünscht, dass zumindest der Service weiter erhalten bleibt. Wenn wir schon nicht irgendwie neue Updates oder sowas kriegen oder so, dann lass doch wenigstens das Tracking beibehalten. Aber gut. Ich habe gerade auch mal spaßhalber ausprobiert, ob ich jetzt mein Zertifikat exportieren kann als PDF. Es funktioniert. Also wenn man die aktuellste Version hat. Ich habe gerade auch geprüft, ob es noch ein neueres Update gibt. Das war bei mir Fehlanzeige. Das muss man ja sagen, ne? Das ist hier ein iPhone, also bei Android kann es auch wieder anders aussehen. Ich konnte es exportieren, konnte es einfach wegspeichern auf dem Gerät oder wo auch immer. Man kann es ausdrucken, alles gar kein Problem. Wenn ihr das machen wollt, go for it. Ich würde es jetzt dann tun, solange das Gerät bzw. die App noch läuft. wenn die dann irgendwann in den Winterschlaf geht oder Schlummermodus oder wie auch immer sie es genannt haben, dann geht es eventuell nicht mehr. Also wenn ihr euer Zertifikat haben wollt, dann tut es jetzt. Ich versuche gerade eine schlaue Überleitung zu finden. Wir reden von Apps und Programmen, die abgeschaltet werden, und wir könnten überleiten zu Software, die eventuell noch ein bisschen weiter optimiert hätte werden müssen. Es ist eine sehr schlechte Überleitung, es tut mir leid. Aber was meine ich, worum geht es? Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass der Launch von Star Wars Jedi Survivor ein bisschen kontrovers gehandelt war. Und kontrovers im Sinne von, das Ding hätte deutlich noch mehr Zeit in der Dev-Schmiede verbringen sollen. Das Ding ist definitiv noch nicht fertig. Es ist zumindest, was die Performance angeht, einfach bloß unterirdisch. Und das auf dem PC hauptsächlich, auch auf den Konsolen gibt es noch arge Probleme. Aber auf dem PC läuft die tatsächlich wirklich die Version katastrophal. Wenn man Berichte hört und Tests hört von Testern, die da teilweise Hardware drin haben, wie einen Nvidia RTX 4090 und irgendeinen relativ guten oder sehr, sehr guten AMD-Prozessor, und du hörst dann, dass das Spiel in den meisten Fällen mit 30 Frames läuft, bei dieser Hardware, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn es dann noch zu krassen Audio-Bugs kommt, wenn man irgendwie V-Sync oder wenn man G-Sync aktiviert hat oder eben nicht aktiviert hat, müsst ihr euch nochmal selber informieren. Auf jeden Fall kann es auch zu Audio-Bugs kommen. Ihr solltet euch darauf gefasst machen, dass euch der VRAM vollläuft am PC, weil auf der RTX 4090 war es im Test so, dass da bis zu 20 GB einfach mal in den VRAM gelaufen sind. Aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Es hat definitiv nicht diese Voraussetzung erfüllen müssen. Es sah nicht so aus, als hätte es diese Anforderung erfüllen müssen. Es ist einfach unperformant gecodet. Und damit reiht sich Star Wars Jedi Survivor leider in eine Reihe an Games ein, die in der letzten Zeit erschienen sind, und letzte Zeit ist hier ein sehr weiter Begriff, die einfach entweder wirklich mistig geportet sind oder rausgehauen wurden in einem Zustand, wo man sich denkt, das hätte definitiv noch weitere Optimierung erfordert. Ich meine, da geht es ganz klassisch los mit dem Release von Cyberpunk 2077, wo die Last-Gen-Version komplett für den Arsch waren. Also das kann man nicht schönreden, die waren einfach komplett Müll. Wobei CD Projekt vorher noch gesagt hatte, ja, die laufen erstaunlich gut. Ja, Bullshit, das ist PA, was da gesprochen hat, und Devs hinten waren wahrscheinlich nur am Schwitzen. Deswegen das sehr, sehr interessant, wie die Zustände der Spiele sind, die aktuell erscheinen. Und Star Wars Jedi Survivor ist hier gerade eben das schwarze Schaf, auf dem alle rumhacken. Aber es gab auch natürlich in der letzten Zeit mehrere andere Games, die rausgekommen sind. Unter anderem sowas wie Wolong Dynasty, Outer Worlds, anscheinend die Spacer's Choice Edition. Sowas wie Hogwarts Legacy, was unter starken Performance-Problemen gelitten hat, zumindest am PC. Wild Hearts, Forspoken. Also die Liste ist relativ lang. Und da ist halt die Frage, warum? Gut, die Antwort ist wahrscheinlich relativ einfach. Publisher wollen das Spiel draußen haben zu Deadline X, und die Devs kriegen es halt einfach nicht rechtzeitig hin, beziehungsweise hatten nicht genug Ressourcen, Zeit, Geld, was auch immer, um es umzusetzen. Aber die Frage ist eben, warum muss das sein? Können wir nicht wieder zu der Mentalität zurückkehren, it's done when it's done?
Das Problem in großen Teilen sind ja noch nicht mal die Studios, sondern Stakeholder, Investoren und so weiter und so fort, die halt auch noch hoffen, sagen wir mal, eine Spieleideenschmiede, also ein Regisseurteam, die eine Story schmiedet zu einem Thema, sagt, so, da ist unsere Story. Dann werden natürlich erstmal Devs gefragt, wie lange dauert das ungefähr. Obwohl in vielen Fällen werden dann irgendwelche Investoren gefragt, wie sie sich das denn vorstellen, wie viel Zeit sie dem geben würden und wie viel Geld sie da reinstecken würden. Und die Devs sind, glaube ich, schon vom Start an, wenn man sagt, ihr entwickelt übrigens bald ein neues Spiel, dann kommt schon der Angstschweiß. Auch wenn sie halt Bock auf das Projekt haben. Und ich habe es bei einigen Schmieden schon mitbekommen, da wird dann halt eher versucht, nicht den Release zu halten oder gar so ein bisschen nach hinten zu verschieben, wenn es halt nicht anders geht, sondern wenn es nach Investoren ginge, am besten schon das Spiel, wir sagen jetzt, wir entwickeln das Spiel und es muss eine Woche später schon fertig sein. Und dann halt optimal laufen. Das funktioniert natürlich nicht. Die Spiele werden immer größer, es ist immer mehr zu beachten. Die Engines werden immer komplizierter und so weiter und so fort. Also gibt es unendliche Fehlerpotenziale, die natürlich erstmal bewältigt werden müssen. Performance ist in der heutigen Zeit allgemein sehr, sehr großes Issue. Genauso wie Input-Ghosting, was halt mit Performance-Problemen gerne mal um die Ecke kommt. Wenn dann zum Beispiel Frames übersprungen werden, weil das Spiel ruckelt und dann denkt sich das Spiel, du hast eine Eingabe in der Zeit gemacht, du hab ich nicht mitgekriegt, kriegst halt 1 auf die 12. Habe ich zum Beispiel bei halt Wulong Fallen Dynasty ganz, ganz oft mitbekommen. Ich habe das Spiel dann auf dem PC. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich streame nebenbei, ich brauche sowieso mehr Leistung. Aber mit meinem Prozessor, mit dem Ryzen 7, sollte ich eigentlich in der Lage sein, das Ganze vernünftig zu machen. Und die 2080 Ti sollte auch in der Lage sein, in Kombination das zu schaffen. Und ich musste tatsächlich das Spiel auf minimale Einstellungen runterstellen. Also das Minimalste, was in den Einstellungen möglich ist, damit es einigermaßen vernünftig läuft. Und selbst dann gab es in manchen Bossräumen, und jetzt ist ganz witzig, gerade in den Räumen, wo nicht viel passiert, in anderen Ebenen, die riesengroß sind, wo alles rumherum brennt und Sachen durch die Gegend fliegen, da läuft das Spiel dann mega performant. Und dann hatte ich einen Bossraum, wo ich gegen einen menschlichen Gegner gekämpft habe. Der Raum war, vielleicht sagen wir mal übertrieben gesagt, doppelt so groß wie mein Büro. Also wirklich klein. Man hatte nicht viel Platz zum Ausweichen, also wurde auf die Blockmechanik Wert gelegt und die Parry-Mechanik. Und das hat geruckelt wie Sau, mitunter Zeitlupe. Und dann spiel mal, weil Input kannst du dann knicken. Bei The Witcher 3 habe ich das tatsächlich damals mitbekommen. Ich habe ja die Complete Edition. Gutes Englisch. Edition. Und ich habe sie auf der PS4 gespielt, auf der Casual und auf der PS4 Pro. Und tatsächlich hat die normale PlayStation besser performt als die Pro. Und macht das selbst immer noch. Und das raff ich halt nicht. Das Spiel ist jetzt auch schon ein bisschen was älter und eigentlich hätte man genug Zeit in die Optimierung stecken können. Es hat aber immer noch Stellen, gerade in der offenen Welt, wenn man mit Plötze unterwegs ist, dass es dann wie so eine Slideshow manchmal wechselt oder optisches Rubberbanding oder man ist auf einmal dieses typische, das Spiel bleibt kurz stehen, dann läuft es in 10-facher Geschwindigkeit so ein Stück nach vorne. Also selbst das kriege ich noch mit. Bei den anderen Spielen, das PC-Remake von Last of Us habe ich nicht gespielt, Forspoken habe ich nicht gespielt, ich habe halt keine PS5. Wild Hearts fällt für mich raus, Monster Hunter, Like Game und Callisto Protocol habe ich tatsächlich mich gegen einen Kauf entschieden, weil es diese radikalen Performance-Probleme gab und ich halt immer mit einberechnen muss, wie Patsy bei den meisten Spielen, die er wählt, auch, dass der Rechner das im Streaming auch noch irgendwie packen muss. Und somit war für mich klar, nee, erstmal nicht. Und das trifft halt hauptsächlich momentan auf AAA-Games zu, die sowieso schon so einen eng geschnürten Terminplaner haben. Anstatt dass man dann wirklich sagt, it's done when it's done und nicht schon 5 Jahre vor Release sagt, hier, dann und dann wird das Spiel definitiv rauskommen. Und dann müssen die Devs da halt kämpfen ohne Ende, damit sie das Spiel einigermaßen zum Laufen kriegen. Sondern dass man wirklich mal sagt, hey, wir haben es versucht, zu dem Termin zu veröffentlichen, hat nicht geknappt. Community, seid so lieb, stänkert nicht direkt rum, gebt uns noch 1-2 Monate Zeit und dann bringen wir euch ein Spiel raus, was auch funktioniert.
Das ist halt auch das Problem, was du gerade angesprochen hast. Ne? Community, bitte stänkert nicht rum. Weil das ist ja das eine Ding. Es wird kritisiert, dass die Spiele in einem Zustand rauskommen, der teilweise unspielbar ist. Andererseits, wenn du dich dann als Publisher oder Studio hinstellen würdest und sagen würdest, hey, wir haben es nicht geschafft zum angekündigten Release-Termin, wir würden uns gerne noch mehr Zeit nehmen, wir würden gerne mehr optimieren, dann kommt eben wieder lautstark, nicht aus der gesamten Community und nicht quasi von allen Spielern oder Spielenden, sondern aus der lauten Ecke leider, so wie es halt immer ist, die laute Ecke ist die nervige Ecke. Und da kommen dann Morddrohungen und was weiß ich für Vorwürfe und warum ist es noch nicht fertig und ich will das spielen, ich habe das vorbestellt. Ja, das ist halt alles super nervig. Ich bin gespannt, wie es sich bei mir schlagen wird. Ich habe es mir für die PS5 gekauft, beziehungsweise hat mir meine Frau PlayStation-Guthaben geschenkt zum Ostern und hat gesagt, hier, wenn du dieses Spiel davon holen willst, dann gönn dir. Das heißt, ich habe es tatsächlich noch nicht mal runtergeladen, weil dieses Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber dieses Spiel ist auf der PlayStation 140 GB groß. Warum auch immer, I don't know. Vielleicht ist das auch Teil der schlechten Performance oder schlechten Optimierung, dass sie einfach so viele Riesenassets da drin haben. Ich habe keinen Plan. Aber ich kann vielleicht demnächst irgendwann mal berichten, wahrscheinlich in so, keine Ahnung, 5 Folgen oder so, wie das Ding ist. Denn es ist ja bei mir auch für den Stream geplant. Das heißt, ich werde es vorher privat nicht anspielen. Was wiederum bedeutet, dass ich vorher eins meiner beiden aktuellen Titel erstmal beenden muss, damit ich das damit anfangen darf. Und das ist echt ätzend, weil ich sehe überall auf TikTok, auf Twitter, überall ist Star Wars. Und ich würde es so gern spielen, weil es sieht echt saugeil aus, wenn es denn läuft. Aber ich darf nicht. Diese Selbstdisziplin killt mich gerade so ein bisschen. Aber was soll's. Ich habe versprochen, dass es ein Streamtitel wird und deswegen bleibt es ein Streamtitel. Und ich werde mich vorher nicht spoilern. Denn gerade bei den Star Wars Spielen, jetzt bei den letzten Fallen Order und Survivor, ist halt die Story auch ein sehr großer Part des Ganzen. Es ist nicht nur, oh cool, fancy lightsaber goes brrr, sondern es ist halt auch wirklich ein cooler Storytitel. Da will ich mir wenig vorwegnehmen, das wäre halt blöd so fürs Ganze. Aber gut, ich glaube, damit haben wir das auch einigermaßen abgehandelt. Ich sehe gerade, dass die Folge diesmal wahrscheinlich nicht so wirklich lang wird, es sei denn, Spike fällt gleich in den absoluten Monolog und Rant, denn das letzte Thema, da hat er mich drauf aufmerksam gemacht, ich habe es nämlich gar nicht mitbekommen, weil ich halt wahrscheinlich politikblind bin, immer noch. Deswegen fällt das nicht so in meinen Radar. Es trendet allerdings auch aktuell auf Twitter. Also wird es zumindest dadurch noch einen größeren, aufgebauschten Rahmen bekommen. Aber möchtest du kurz erklären, was ich meine und worum es geht?
Ja, es geht um das, kurz gesagt, es geht um das N-Word. Ich werde es natürlich jetzt nicht aussprechen. Ich bin ja nicht dumm und ich bin kein Rassist vor allem. Und zwar hat der derzeit amtierende Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, der in dem Fall traurigerweise zum Bündnis 90 Die Grünen gehört, das N-Wort gedroppt und hält das auch für legitime Meinung, dass er das Wort halt benutzen darf. Es wäre auch in dem Kontext halt nicht rassistisch oder sonst irgendwas, weil man ja diese Personengruppe so nennen dürfte. Und das ist einfach schlichtweg falsch. Sowohl die Version mit R am Ende, als auch die Version mit A am Ende sind hochgradig rassistisch. Wenn man vor allem auch auf die deutsche Geschichte so ein bisschen zurückschaut, ich meine, wir hatten bis ins 20. Jahrhundert hatten wir Menschenzoos in Deutschland, wo halt People of Color ausgestellt wurden und dementsprechend sollte das eigentlich schon Grund genug sein, diese Wortwahl nicht zu verwenden, weil es eben hochgradig rassistisch ist. Und das Ganze zieht so einen Shitstorm mit sich, zu Recht, wie ich finde, weil die Aussagen nicht halt einfach nicht gehen. Das Traurige ist aber, dass 90% der Blue-Checkmark-User wohl scheinbar sehr, sehr braun ist, dass man diesen Haken einfärben müsste und ihn dafür voll feiern und Twitter unter anderem mit diesem Wort voll spammen und der Meinung sind, wenn sie dieses Wort nicht benutzen dürften, wäre das ein massiver Eingriff in die Meinungsfreiheit. Also versucht man jetzt wieder mal Rassismus radikal zu legitimieren, weil es ja unter die freie Meinungsäußerung fällt. Der Witz ist aber, es ist nur freie Meinungsäußerung, wenn die das machen, wenn unser eins, wir als linke Personen, das Ganze kritisieren, dann wird gleich direkt wieder von Zensur gesprochen.
Ja, ich habe mir ja vorhin auch angetan, durch dieses trennende Ding auf Twitter dann durchzuscrollen. Wie Spike gerade schon erwähnt hat, man sieht sehr viel braune Suppe, wenn man dabei ist. Und einer davon hat auch einen Clip gepostet. Ich weiß nicht genau, wo dieser Clip genau herkommt. Das war irgendein Medienwerk, also sei es jetzt irgendwie ein Videoschnipsel aus einem Film oder sonst irgendwas, wo einerseits auf Political Correctness als solches rumgehackt wurde und andererseits erklärt wurde, ja, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, ne, bedeutet halt schwarz und deswegen ist das okay. Und wurde halt gar nicht darauf eingegangen, dass es bei Worten nicht nur darum geht, wo sie ursprünglich herkommen, sondern dass es bei Worten gerade im Zuge der Sprache als Ganzes um Konnotation geht. Und Konnotation kann sich ändern. Worte können gestern noch positiv konnotiert sein und morgen, wenn damit was passiert, wenn da ein kultureller Shift stattfindet, können sie negativ konnotiert sein. Das hat mit dem Wandel der Sprache an sich zu tun und nicht, dass dieses Wort aus dem Lateinischen kommt und irgendwann mal irgendwie in diesem Gebrauch war. Sondern da spielt Geschichte spielt damit eine Rolle, wie die Gesellschaft damit umgegangen ist und in welche Richtung die Gesellschaft sich aktuell entwickelt. Weil wir werden halt im Laufe der Zeit, wenn wir als Menschen hoffentlich in eine bessere Richtung gehen, wird sich unser Sprachgebrauch einfach dementsprechend anpassen. Ich meine, wir haben mittlerweile mehr Awareness für Pronomen, die eben, wie Leute sich angesprochen werden oder wie Leute angesprochen werden wollen. Wir haben richtig oder wir versuchen in der Sprache richtig zu gendern, damit wir eben nicht beim Default Maskulinum bleiben. Und das sind halt alles Schritte, die erfordern, Awareness, ich habe es wieder benutzt, dieses blöde Wort, weil mir dafür kein besseres deutsches Wort einfällt. Aber du hast halt klassischerweise einen Wandel in der Sprache. Sprache entwickelt sich über die Zeit immer weiter und das lässt sich nicht aufhalten. Da sprechen dann diese eingesessenen Deutschen sprechen dann von Sprachverfall und hast du nicht gesehen. Aber was sie halt einfach nicht raffen ist, dass sie ja auch nicht mehr so reden wie die Leute 1930. Aber das ist dann wieder okay. Dieser Wandel war gut, aber der neue Wandel ist schlecht. Wandel ist halt in erster Linie immer messbar Wandel. Und ob er gut oder schlecht war, muss man dann reflektierend betrachten. In erster Linie sollten wir eben nur danach streben, es für alle Menschen so gut wie möglich zu machen, wenn sie halt niemand anderem was antun. Und da gab es dann die Argumentation, dass ich ja entscheiden kann, ich als Person, die nicht betroffen ist, welchen Begriff ich benutze, denn ich kann ja sagen, der kommt ursprünglich von da und da. Dann hat es mal eben Interviews gegeben von People of Color, die gesagt haben, hey, du kannst mir nicht meine Gefühle absprechen, wenn du dieses Wort verwendest und du denkst, du bist damit fein raus, weil das ist halt, ne, Ursprung, ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt, Ursprung Y, lateinisch, und du verwendest das eben quasi als Rufbegriff für mich, dann ist es meine freie Entscheidung, beziehungsweise mein Gefühlszustand, zu sagen, ob mich das offendet oder nicht, ob ich davon angegriffen bin oder nicht. Und diese Gefühle kannst du mir nicht absprechen. Das ist halt das funktioniert nicht. Das heißt, ich als betroffene Person entscheide, ob du als nicht betroffene Person mich beleidigst oder nicht. Und das ist auch vollkommen korrekt so und das kannst du dieser Person nicht absprechen. Deswegen diese ganze Diskussion ist halt völlig, völlig verkorkst von vorne bis hinten und völlig verdreht von vorne bis hinten und sollte sofort im Keim erstickt werden, weil der Typ sollte wahrscheinlich einfach mal entweder seines Amtes enthoben werden oder eine öffentliche Rüge oder sowas erhalten und dafür definitiv zur Schau gestellt werden, denn das ist nichts, was einfach so jetzt mal eben durchsliden sollte. Da muss irgendwie eine Art Exempel dran statuiert werden, weil ja, öffentlicher Outrage und so ist eine Sache auf Twitter, dass sich da beschwert wird, dass da Dinge gesagt wurden, ist eine Sache, aber es tangiert diese Person wahrscheinlich relativ wenig.
Zumal mit noch einem hohen politischen Amt als Oberbürgermeister, so hat man auch, wir reden als InfluencerInnen da ganz, ganz oft drüber, eine sogenannte Reichweitenverantwortung. Und das hat diese Person auch, weil er hat irgendwie seine eigene Sendung im Internet mit irgendwelchen Themen oder sonst irgendwas. Und er ist Politiker bei den Grünen. Die werden ja momentan sowieso gebasht ohne Ende, was ich auch übertrieben finde, auch wenn viel Kacke passiert. Es ist halt nicht nur bei den Grünen so, es passiert bei allen Parteien. Man würde momentan sogar eher die Behauptung aufstellen, vorweg hauptsächlich FDP, die momentan wirklich so den Karren voll Scheiße hinter sich herziehen, bei dem, was sie machen. Aber darum geht's jetzt nicht. Auf jeden Fall muss irgendwas passieren. Es muss gegen vorgegangen werden. Es ist latenter Rassismus, dieses Wort zu verwenden. Die Leute fühlen sich angegriffen, zu Recht. Und da braucht man auch nicht kommen, ja, das liegt an der Wokeness und die Menschen sind halt verweichlicht. Nein, das hast du überhaupt nicht zu entscheiden für jemanden anderen, ob diese Person verweichlicht ist, weil sie sich von dem N-Wort angegriffen fühlt. Und momentan läuft dann halt die Diskussion, welches Wort ist denn gemeint? Ist das andere Wort für Faschist gemeint? Oder ist die auf People of Color gemeint? Es ist auf People of Color gemeint. Die wollen sich das immer nur wieder schönreden, dann kriegen wir wieder diese Strohmann-Argumente und Whataboutism, Ableismus und so weiter und so fort. Das reicht sich dann alles die Hand, nur um zu legitimieren, dass dieses Wort benutzt werden darf. Es ist ja auch so, dass man andere Worte mittlerweile nicht mehr verwendet, weil sie halt schlecht konnotiert sind. Und Sprache ist im Wandel, hat Pacey ja vorhin auch schon gesagt. Und es ist wichtig, dass Sprache im Wandel ist. Natürlich kommt da nicht jeder mit. Auch wir hatten ganz am Anfang Probleme. Wir haben es in den ersten Folgen auch gesagt. Wir haben uns so ein bisschen vom Gendern auch vorgehalten, weil es für uns im regulären Sprachgebrauch schwierig war. Aber umso mehr Kontakt und Informationen wir hatten, umso mehr haben wir uns entschieden, weil wir uns gebildet haben, halt darauf zu achten, dass wir den Glottisschlag zum Beispiel im Sprachgebrauch verwenden. Und mittlerweile, bis auf ein paar Ausnahmen, wo man dann in den alten Jargon wieder abrutscht, klappt das eigentlich ganz gut. Und wir sind da auch sehr happy drüber, weil es ist Inklusion. Wir stellen uns damit ganz klar auf eine Seite, dass wir gegen Rassismus sind, für Inklusion und allgemein für eine offenere Gesellschaft. Das ist unsere Reichweitenverantwortung, auch wenn wir halt noch sehr gering damit dabei sind. Und ich finde auch, dass das geahndet werden muss. Und ich glaube, verfassungsfeindliche Aussage ist es ja nicht, aber Rassismus ist ja auch ein Strafbestand. Und ich hoffe, dass da was passieren wird. Weil man kann nicht einfach sagen, ja, hat er gesagt, soll er mal weitermachen. Das zeigt dieser Person ja nur, dass sie alles richtig gemacht hat, auch wenn sie einen massiven Fehler gemacht hat. Das Schlimme ist jetzt halt nur, dass diese Person massiv von Rechten und sogar von den bekannten Putin-Bots gepusht wird und in Schutz genommen wird. Und da Sachen kommen, ich meine, es wird schon eine Woche her sein, vielleicht findet ihr noch die Schnipsel, wenn ihr nach n-Wort sucht auf Twitter, wahrscheinlich auch auf anderen Social-Media-Plattformen. Und dann könnt ihr eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, was ihr da lest.
Deswegen an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob wir es nochmal ganz klar verbalisieren müssen, aber Spike hat es gerade schon quasi, naja, ich will nicht sagen angedeutet, weil du hast es mehr als angedeutet. Wir als Endgegner Media GbR, und ja, ich bin jetzt mal genau so deutlich, wie es vielleicht sein muss, wir wollen uns bitte distanzieren von diesem ganzen rechten Schmutz und wir wollen uns davon distanzieren oder wir wollen uns quasi inkludieren in eine Gesellschaft, die für Inklusion steht, die für Menschenrechte steht, die für das Wohlbefinden von dem Mensch als Individuum steht. Da wollen wir gerne hin, dafür stehen wir ein und wir versuchen unser Bestes, was auch immer wir als jetzt kleine popelige Influencer dafür tun können, dass wir da irgendwie hinkommen. Und wenn es nur so was Einfaches ist, wie leicht auf das zu achten, was du sagst. Wenn es wirklich nur darum geht, seinen Sprachfluss, seinen normalen Sprachgebrauch im Alltag ein bisschen anzupassen. Gendern ist am Anfang irgendwie ein bisschen weird, gebe ich zu. Gerade als jetzt bei mir, ne, Hauptberuf, Vollzeitberuf, als es da anfing mit die Mitarbeitenden und so weiter. Also es ist halt wirklich quasi der klassische Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Als es dann rüberging zu dem quasi zu dem vereinheitlichten Begriff Mitarbeitende. Das war immer so ein bisschen komisch, man ist am Anfang immer so ein bisschen drüber gestolpert. Aber wie Spike auch schon meinte, man gewöhnt sich halt dran. Es ist einfach nur ein Adaptionsprozess. Der braucht ein bisschen Zeit, ja. Und manchmal hat man es dann noch nicht so verinnerlicht, dass man nochmal drüber stolpert. Aber im Allgemeinen, je häufiger man es macht, wird es halt einfacher. Es ist einfach Übung oder Umgewöhnung. Und das ist ja in erster Linie nichts Falsches, denn, wie wir es auch schon erwähnt haben, Sprache ist im Wandel. Sprache wird immer im Wandel sein. Wir reden nicht mehr wie 1800 und, sondern wir haben mittlerweile eine andere Sprachform. Und in 100 Jahren wird die Sprache wieder komplett anders aussehen. Das ist einfach so. Sie wird immer Einflüsse von irgendwo erhalten, sei es aus der Internetkultur, sei es aus der Politik, sei es aus irgendwelchen Bewegungen, die in irgendeine Richtung gehen. Wir werden Einflüsse von überall bekommen und diese Einflüsse fließen in die Sprache mit ein. Und wenn sie sich in der Sprache verankern, haben wir einen Wandel vollzogen und dieser Wandel wird weitergetragen. Und das wird in Zukunft immerhin weiter so sein. Kann man jetzt drüber meckern oder nicht? Ich finde es jetzt in erster Linie nicht schlimm, wenn wir dafür eben für sorgen, dass Menschen sich aufgehobener fühlen, sicherer fühlen und inkludiert fühlen. Inkludiert ist so ein komisches Wort, aber es ist, ich glaube, es ist richtig, wo wir gerade bei Sprache sind und so.
Ja, inkludiert ist das definitiv, dass sich halt alle angesprochen fühlen und dass man halt auf alle Personen eingeht. Und ich kann auch das Argument nicht gutheißen mit, ja, eine kleine Gruppe für Menschen will die Sprache zwangsmäßig verändern. Nee. Sie möchten nur halt gerne miterwähnt werden. Und wir könnten jetzt mit den Geschlechtern um die Ecke kommen und den Geschlechtsidentitäten und wo großartig der Unterschied ist, um das Thema dahin noch aufzubauen. Aber das wäre für heute auf jeden Fall too much. Und da müsste man sich dann definitiv noch weiter einlesen, damit man da nichts Falsches sagt. Wichtig ist aber zu sagen, diese, auch wenn sie für euch kleine Gruppen sind, haben ein Recht darauf, am gesellschaftlichen Leben wie alle anderen teilnehmen zu dürfen, ohne auf Basis ihrer Optik, ihres Verhaltens oder sonst irgendwas runtergestuft oder gar beleidigt zu werden. Ganz einfache Sache, das möchte ich auch nochmal in aller Deutlichkeit hier sagen. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, so zu leben, wie er, sie, divers, non-binär, was auch immer, möchte. Und das ist von der Person auch das gute Recht, dies einzufordern. Und ich weiß jetzt schon, was für ein Gegenargument kommt. Da wird dann wieder auf eine besondere Personengruppe eingespielt, wovon zum Glück die wenigsten straffällig werden und die meisten sich in eine Therapie begeben. Aber das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf, weil das ist das meistgenutzte Argument, was dann immer entgegengebracht wird, im Grunde genommen ist es einfach nur ein Strohmann, um halt vom Regulären abzulenken. Das ist dieses typische, ich bin nicht rechts, aber, und danach kommt nur noch Mist. Das gibt's halt in allen Bereichen.
Puh. Ich bin ja kein Rassist, aber ja, ich liebe den Spruch, es ist einfach herrlich. Danach weißt du, du kannst direkt auf Durchzug schalten. Es fühlt sich nicht so schön an, von dieser Thematik jetzt auf die letzte verbleibende überzuschwenken, aber es muss irgendwann in der Folge erwähnt werden, beziehungsweise wir wollen es irgendwann in der Folge erwähnen. Deswegen sage ich jetzt mal ganz passend, die den Podcast Unterstützenden sind an dieser Stelle natürlich nicht zu vernachlässigen und sind noch zu nennen. Deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank an dich, Säbel, vielen lieben Dank an dich, Amy, und vielen lieben Dank an dich, Dreimling, dass ihr uns immer noch unterstützt, und zwar auf Patreon. Denn man muss ja mittlerweile sagen, wir haben noch eine weitere Plattform hinzugefügt, die Spike liebevoll für uns eingerichtet hat. Und das ist Ko-fi, einfach nur mit dem Unterschied, dass ihr da eben auch, wenn ihr möchtet, quasi einen One-Time-Payment machen könnt, wenn ihr uns einfach mal so quasi was an den Kopf werfen wollt, von wegen, hey, ich finde es ganz cool, was die Typen machen, aber ich habe keinen Bock, ein monatliches Abo abzuschließen, dann habt ihr über Ko-fi da die Möglichkeit, leider unterstützt das Patreon nicht. Aber deswegen an dieser Stelle zwei Services. Ihr müsst natürlich auf gar keinen Fall beide nutzen. Ihr könnt euch frei für einen entscheiden, wenn ihr denn möchtet. Uns allgemein zu unterstützen, finanziell, ist natürlich auch gar keine Pflicht. Das hilft uns eben nur einfach weiter, dass wir in Zukunft coolere Sachen machen können oder coolere Events planen können, wenn dann mal irgendwelche anstehen. Das war's eigentlich auch zu der Sektion. Mir fällt nichts mehr ein, weil dieses ganze N-Wort-Thema mich so ein bisschen rausgeworfen hat. Ich bin dann so, hab mir so ein bisschen in Rage geredet. Deswegen bin ich mal wieder so dreist, weil ich das Intro gemacht habe, darf Spike das Outro machen.
Ja, wie Patsy schon gesagt hat, finanziell ist absolut kein Muss. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, würde es uns auch schon sehr helfen, wenn ihr unsere Inhalte auf Social Media teilt oder dem Ganzen halt hier eine Bewertung dalasst, wie euch das Video gefallen hat. Ob jetzt nun Daumen nach oben oder nach unten. Interaktion ist Interaktion, hilft uns auf jeden Fall. Und was uns am meisten hilft, tatsächlich hier auf YouTube, ist die Playtime und ein Abo, damit wir vielleicht irgendwann die 1000 erreichen und die 4000 Minuten Playtime, damit wir die Möglichkeit haben, uns auf den YouTube-Partner zu bewerben, was dann ein kleiner weiterer Milestone des Ganzen wäre, um halt nochmal ein bisschen mehr Unabhängigkeit zusätzlich mit reinzunehmen. Da wollte mir gerade die Stimme abschmieren. Des Weiteren, schaut einfach mal auf unseren Social-Media-Sachen vorbei. Es ist alles unten verlinkt, auch jetzt neu mit dabei, Ko-fi. Und dann habt ihr dementsprechend alles, was ihr braucht. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auf unserem Discord-Server besuchen würdet. Dort könnt ihr direkt mit uns interagieren, könnt mit anderen Menschen aus der Community diskutieren. Und wenn ihr Vorschläge habt, ist auch da eine gute Anlaufstelle, dass ihr uns Themen an den Kopf werfen könnt. Aber ich würde sagen, das war die 72. Folge der Endgegner. Ein bisschen kürzer, zum Ende hin noch gut ernst. Und ich weiß jetzt gerade noch nicht, welchen Beat ich nehmen werde. Es könnte sein, dass es halt wieder der Beat sein wird, weil es doch sehr, sehr stark meinungsmäßig heute war. Aber das seht ihr dann. Auf jeden Fall, das war's für heute. War eine sehr interessante Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Aber für heute sind wir raus.